Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Drost herzlich willkommen. Die schulischen Leistungen vieler Schüler sind bedenklich. Und deshalb hört man Vorschläge wie diesen. Mehr Deutsch, mehr Mathe. Streichen kann man dafür zum Beispiel den Musikunterricht. Fatal. Genau umgekehrt müsste es sein. Mehr Musik führt nämlich auch zu besseren Leistungen in anderen Fächern. Das haben ausnahmsweise mal keine Wissenschaftler aus den USA, sondern aus Deutschland und Großbritannien herausgefunden. Und mit einem von ihnen spreche ich gleich in unserer Sommerreihe, in der es mal nicht um künstliche, sondern um menschliche Intelligenz geht. Vor 30 Jahren machte eine Studie Furore, die behauptete, wer Mozart hört, wird intelligenter. Der sogenannte Mozart-Effekt war geboren. So einfach ist es leider nicht. Die Studie ist längst widerlegt. Es gehört weit mehr dazu, seine Intelligenz zu steigern, als sich nur Kopfhörer aufzusetzen und die Zauberflöte zu hören. Abgesehen davon macht das natürlich größtes Vergnügen. Gesteigert nur noch durch Mozart selbst zu spielen. Und da wird es wirklich interessant, denn neue Studien haben einen Zusammenhang zwischen aktivem Musizieren und besseren Leistungen etwa in der Schule herausgefunden. Und wie sich Musik und Intelligenz zueinander und verhalten, darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Musikpsychologen Daniel Mühlen-Siefen von der University of London sprechen. Er forscht auf genau diesem Gebiet. Unter anderem läuft gerade eine Langzeitstudie zu diesem Thema an der Musikhochschule Hannover. Man hat herausgefunden, dass Schüler, die selbst musizieren, den Nicht-Musikanten im Schnitt um bis zu ein Schuljahr voraus waren. Und natürlich kommt da zuerst die Frage auf, liegt es am Spielen selbst oder greifen ohnehin schon intelligentere Kinder einfach häufiger zum Instrument?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da ist die Antwort sowohl als auch. Also auch was wir in unserer Langzeitstudie gefunden haben, ist, dass es die Kinder sind, die kognitive Vorteile haben, also eine höhere allgemeine Intelligenz und ein größeres Arbeitsgedächtnis, dass die häufiger zum Instrument greifen und auch länger beim Instrument dabei bleiben. Und umgekehrt, dass das Instrumentalspiel, wenn man dabei ist, dann aber auch positive Effekte hat auf die eigene Entwicklung, also gerade im Kinder- und Jugendalter. Also das ist quasi so ein sich selbst verstärkender Effekt.
Also es gibt einen messbaren Einfluss vom aktiven Musikmachen aufs Gehirn.
Genau, also aufs Gehirn auf jeden Fall. Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien, wo man zeigen kann, dass sich Gehirne verändern, wenn man lange Musik macht. Das ist dann, kann man sich so vorstellen, wie ein Muskel, der in der Leichtathletik natürlich auch trainiert wird und immer größer, kräftiger und schneller wird, je öfter man ihn benutzt. Und so ist das beim Gehirn auch, dass da gewisse Verbindungen, die eben für das Musizieren besonders hilfreich sind, dann verstärkt werden und schneller leiten und es mehr Leitungen gibt. Also das kann man tatsächlich an Gehirnen von Musikerinnen und Musikern nachvollziehen. Auch in einer Studie aus Heidelberg an Jeki-Kindern, also die in ein Jeki-Programm gekommen sind.
Jedem Kind ein Instrument, dieses Programm?
Genau, dass sich da die Gehirne von den teilnehmenden Kindern über die Jahre hinweg verändern. Und das wirkt sich eben auch, und das ist vielleicht das Interessanteste, auf die Leistung in anderen Bereichen aus. Also in Schulleistungen, die allgemeine kognitive Leistung, Intelligenzleistungen etc.
Woran liegt das? Konnten Sie das schon herausfinden in Ihrer Studie?
Also Musik ist eine Domäne, die das Gehirn auf eine ganze Menge von Arten herausfordert. Also Musik ist physisch, also es hat immer mit sensomotorischen Koordinationen zu tun. Das heißt, man hört etwas, man tut dann etwas mit den Händen oder manchmal auch den Füßen und muss das koordinieren und muss sich ständig korrigieren auch dabei. Also es ist physisch, es ist gleichzeitig kognitiv. Das heißt, das ist so ähnlich wie Schachspielen, dass man ein großes Ganzes im Blick behalten muss, aber auch die kleinen Teile und gucken, wie diese Sachen zusammenpassen. Und schließlich ist Musik auch emotional. Das heißt, es spricht uns emotional an und gibt uns emotional eine Belohnung. Und dadurch, dass diese vielen Bereiche bei Musik ineinander greifen, ist es eigentlich eine ideale Art, das Gehirn zu trainieren.
Gibt es eigentlich so etwas wie musikalische Intelligenz? Und ist das, also falls es sie gibt, ist sie das gleiche wie Musikalität?
Ich würde sagen, das ist das Gleiche. Also das ist eine Sache, die man tatsächlich findet, dass es Zusammenhänge zwischen verschiedenen musikalischen Fähigkeiten gibt. Wir haben auch in unserer Langzeitstudie eine große Testbatterie, wo wir ganz verschiedene Aspekte musikalischer Fähigkeiten abtesten. Also das Verständnis des musikalischen Beats, aber auch das Melodiegedächtnis, die Intonationsgenauigkeit etc. Und man kann sehen, dass alle diese Fähigkeiten zu einem gewissen Grad miteinander zusammenhängen. So ähnlich wie auch verschiedene Aspekte der Intelligenz miteinander zusammenhängen. Und daraus kann man dann eben auch einen allgemeinen Musikalitätsfaktor bilden, den musikalischen G-Faktor, wie wir ihn manchmal nennen. Und das ist dann sowas wie allgemeine Musikalität oder musikalische Intelligenz.
Und gibt es eigentlich auch Unterschiede, je nachdem, was für ein Instrument man spielt? Also manche Instrumente, nehmen wir mal Geige oder Klavier, erfordern ja viel komplexere Bewegungsabläufe und müssen auch viel, viel früher begonnen werden als zum Beispiel das Horn. Sieht man da Unterschiede im Gehirn?
Also die Gehirne unterscheiden sich abhängig davon, was trainiert wird. Also man kann zum Beispiel bei Streichern oder Pianisten sehen, dass die Bereiche, die für die Fingermotorik zuständig sind, vergrößert sind, weil da eben das meiste Training hineinfließt. Während das dann bei Blechblasinstrumenten eine Kombination ist aus Fingern und eben Lippen und Mund. Und da eben dann verschiedene Bereiche im Gehirn trainiert werden, die eben für die Aufgabe, die zu meistern ist, dann besonders sinnvoll sind. Ob sich das jetzt auf die allgemeine Intelligenz auswirkt, da bin ich mir nicht sicher. Da kenne ich auch keine Studien, die da Musikerinnen und Musiker vergleichen. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen denen, die an der Musikhochschule sind und das dann professionalisieren, und der großen Masse an Menschen oder Kindern und Jugendlichen, die Musik machen, die eben bis zu einem gewissen Level das nur betreiben können und auch eben nicht diese große Anzahl von Überstunden jeden Tag absolvieren.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, dem musikalischen Geschmack. Wolfgang Böttcher, Solocellist der Berliner Philharmoniker, ein großer Cello-Pädagoge, vor ein paar Jahren leider gestorben. Der hat seinen Schülern manchmal gesagt, so spielt doch nur ein Dover. Und er meinte das natürlich bezogen auf Geschmacklosigkeiten, wenn jemand beispielsweise am Ende einer Phrase auf die Eins gebolzt ist. Aber kann man musikalischen Geschmack lernen? Gibt es dazu Untersuchungen?
Die Frage des musikalischen Geschmacks ist schwierig und ist auch eine gute Frage, ob das eine psychologische Frage eigentlich ist oder eher eine ästhetisch-kulturelle. Und was den einen als schlechten Geschmack oder dummen Geschmack vorkommt, mag für die anderen eine Erfüllung sein oder emotional extrem ansprechend. Also da bin ich auch sehr vorsichtig, mir als Wissenschaftler da ein Werturteil zu erlauben. Sondern für mich sind eigentlich alle Arten von Musik interessant, wenn sie Leute ansprechen und von Leuten ernsthaft betrieben werden können. Das kann dann eben auch die elektronische Tanzmusik und der Techno sein, wo es immer ganz dumpf auf die Eins oder auf die geraden Zählzeiten im Takt geht. Oder es kann eben differenzierte Kammermusik des 20. und 21. Jahrhunderts sein, wo man eben keine einfachen Strukturen mehr erkennen kann.
Also wer Stockhausen hört, ist intelligent. Wer Schlager hört, hat eher ein schlichtes Gemüt. So einfach ist das nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Also da würde ich mich tatsächlich gegen verwahren. Es hören ja ganz wenige Leute Stockhausen. Wenn nur das die Intelligenten wären, dann wird das ganz schlecht ums Abendland bestellt sein, denke ich.
Meint der Musikpsychologe Daniel Müllensiefen zur musikalischen Intelligenz. In unserer Sommerreihe hier in Kultur heute beschäftigen wir uns mal nicht mit der KI, sondern der MI, der menschlichen Intelligenz. Aus ganz verschiedenen Perspektiven kann man auch alles nachhören in der DLF-Audiothek. Bevor die Nibelungen in Bayreuth den Ring schmieden, machen sie Station in Worms auf dem Domplatz, wo seit 2002 jedes Jahr die Nibelungen-Festspiele stattfinden. Auf den Stufen des Doms sollen sich Brünhild und Kriemhild angegiftet haben, am dortigen Hof Sanhagen auf seine finsteren Pläne. Und die Geschichte der Nibelungen wird bei den Festspielen je nach Regisseur oder Regisseurin aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Gestern war die Premiere, immer viel Prominenz war dabei, auch gestern unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er sei wahnsinnig neugierig und freue sich auf den Abend, sagte er in der dpa. Oh Gott, hoffentlich landen wir nicht schon wieder in einem Zeitalter, wo Nibelungentreue zu etwas Erstrebenswertem gehört. Über die Aufführung Christian Gampert.
Die Nibelungenfestspiele haben seit vielen Jahren eingeschliffene Abläufe. Sie bieten mit dem Heilshof ein unübertreffliches Ambiente, nämlich einen bengalisch beleuchteten Landschaftspark mit knorrigen alten Bäumen, in dem sich beim Prosecco viel Polit- und Medienprominenz trifft, nicht nur bei der Premiere. Manchmal lustwandeln dort auch abenteuerlich gekleidete Berühmtheiten aus der Klatschpresse. Allein dies zeigt, dass Nibelungentreue in Worms ein hoher Wert ist. Für viele Menschen in Rheinland Pfalz ist der rote Teppich im Heilshof wichtiger als der bei der Berlinale. Dann geht es raus auf die Tribüne vor dem romanischen Kaiserdom, wo jedes Jahr die Nibelungensage neu interpretiert wird. Und hier, ach, wird man verlässlich mit den neuesten ideologischen Errungenschaften aus Universität und Kulturbetrieb konfrontiert, oft in ebenfalls abenteuerlichen Inszenierungen. In diesem Jahr hat man die sehr junge und sehr genderkorrekte Regisseurin Pina Karabulut engagiert, die die ganze Bühne poppig bunt, vor allem lila, anstreichen lässt und die in ihrer Sozialisationsphase offenbar sehr viele schlechte Fernsehserien geguckt hat. Karabulut erzählt nicht die Nibelungen, sondern Brünhild. Das heißt, sie verschiebt den Fokus vom Intrigen- und Rachegeleiteten Kriegsgeschehen auf die Vorgeschichte, auf Siegfrieds Besuch bei Brünhild in Isenland, um uns mitzuteilen, dass Frieden, Sex und traute Zweisamkeit im Prinzip möglich sind. Angesichts des Ukraine-Kriegs hätte man in Worms auch andere Untersuchungen anstellen können, aber so what? Der Drachentöter und die Walküre entdecken die Liebe. Zuvor muss Sigurd, wie er hier heißt, allerdings den Riesen Fafner erschlagen und den Ring erbeuten, und zum folgenden Liebesspiel rumpelt eine basslastige Hardrock-Band. Die Autorin Maria Mili Savljevic bezieht sich in ihrer Brünhild-Fassung auf die Völsungensaga, in der Siegfried die dornröschenhaft schlafende Brünhild erweckt und sich ihr verspricht. In Worms wird diese doch ziemlich simple Geschichte nun in ein artifizielles Reich aus poppigem Trash verpflanzt, mit zum Teil kaum glaublichen, friedensbewegten Kitsch-Dialogen.
Sie haben dir gesagt, du darfst im Namen des Guten dein Heldentum überall mit hinschleppen. Aber wahrer Mut streckt die Hand aus, Sigurd, macht sich dem Widersacher zum Freund. Kannst du das Leben höher halten als den Tod?
Ich halte das Leben höher als den Tod.
Obwohl die Autorin vom Personal her Anleihen bei Richard Wagner macht, ist ihre Dialogführung auch geprägt von schnoddriger Jugendsprache. Wenn das dann noch hochmoralisch daherkommt, ist unfreiwillige Komik manchmal nicht fern. Weite Teile des Geschehens finden in einer blutig rot beleuchteten Szene-Lounge statt, wo sich allerlei skurrile Gestalten einfinden. Odin ist ein schwarzes Model, Hagen von Tronje eine schwarze Frau, Göttermutter Frigga ein transvestitisches Weib mit Monsterbusen. Überhaupt sind klare geschlechtliche Zuschreibungen verpönt. So nimmt es Wunder, dass Sigurd und Brünhild tatsächlich Mann und Frau sein können, allerdings um den Preis fataler Gegenbesetzungen. Der zierliche Bekim Latifi ist als Sigurd eher zurückhaltender Schwerenöter als Drachentöter und die Brünhild der Lena Urzendowski kommt als gülden gekleidetes und ständig erotisch tanzendes Barbarella-Girlie daher, als wolle sie der Figur alles Kriegerische mit anzüglichen Beckenbewegungen austreiben. Im zweiten Teil wird der Flow der Erzählung geringfügig besser, weil die Musik die Figuren nun vorsichtig halluzinierend begleitet. Allerdings landet dann gleich der von aller Erotik ausgeschlossene Gunther auf der Windschutzscheibe eines Autos. Er ist übrigens ein gleichfalls geschlechtsneutraler Vampir mit Fingernägeln wie aus einem Fritz-Lang-Film. Pop und Pathos, Trash-Musical und Horror-Video, die ganze Inszenierung ist eine Aufreihung von Posen und Zitaten, wobei auch die eifersüchtige Kriemhild noch ein Erotik-Video drehen darf. Die verlassene Brünhild bringt sich am Ende dieser modischen Inszenierung zunächst um die Ecke, nur um gleich wieder aufzustehen und Kriemhild und Sigurd mit dümmlichen Schmatzern zu herzen. So endet der Nibelungenqual in Worms mit einem flotten Dreier. Auch eine Lösung,
meint Christian Gampert. Ein Skandal in dieser Woche. Wer hat, der soll nichts mehr bekommen. Genauer, das Kindergeld für Paare mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 150.000 Euro soll wegfallen. gemein. Ein Spiegelredakteur war empört. Er und seine Frau könnten unter diese Regelung fallen. Dabei waren sie seit jungen Jahren fleißig und ehrgeizig, Zitat. Und jetzt kein Elterngeld zu bekommen, würde sich wie eine Strafe dafür anfühlen. Aus dem Film Fakir Goethe gibt es das schöne Zitat: Chantal, heul leise. Keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt. Man muss allerdings auch sagen, die Empörung über die Empörung war auch ziemlich groß. Nicht zuletzt deshalb, weil parallel ja auch um die Kindergrundsicherung gestritten wird, mit der Millionen armer Menschen geholfen werden soll. Arme Menschen haben natürlich auch eine Lobby, Wohlfahrtsverbände zum Beispiel, aber die ist natürlich längst nicht so stark wie die der Gutverdiener. Und wir haben uns bei Kultur heute gefragt, wie sieht es denn in der Kulturdebatte aus, in der Literatur zum Beispiel? Über Identitätspolitik, Gendersprachregelungen, Rassismus wird diskutiert, aber wie präsent ist das Thema Klassismus in der Debatte? Und diese Frage ging an die Autorin Daniela Dröscher. Vor einigen Jahren hat sie den Essay »Zeig deine Klasse« herausgebracht.
Ich würde sagen, der Klassenbegriff, der ist mit voller Wucht zurück, auch in der Literatur. Es gab ja sehr eindrückliche Titel in den letzten Jahren, zum Beispiel Dennis Ode, Streulicht hat sie geschrieben, Christian Baron, ein Mann seiner Klasse. Sehr vieles davon ist inspiriert aus Frankreich, nicht ohne Grund Frankreich, wo Menschen gerade auf den Barrikaden sind. Aus anderen Gründen, und ich würde sagen, der Klassenbegriff ist wieder da, man muss sich auch nicht mehr für ihn rechtfertigen, musste ich noch 2018, als ich mein Buch geschrieben habe, Zeige deine Klasse. Da galt er noch als so verstaubt und anrüchig und zu rot, ne? Und ich würde sagen, das hat sich wirklich verändert. Es gibt immer mehr Texte und auch Texte, die so eine feministische Perspektive mit dazu nehmen oder eine migrantisierte Perspektive mit dazu nehmen. Also diese Texte sind da. Die Frage ist nur, wer liest sie und was folgt daraus?
Wissen Sie, wer diese Texte liest?
Ja, die Menschen im Bundestag vielleicht nicht hinreichend genug. Also ich frage mich, was ist die Selbsterzählung bestimmter Vorstellungen von Gerechtigkeit? Und genau, also wir haben natürlich keine Daten, aber es würde mich so interessieren, wer diese Texte, die ich gerade genannt habe, wer sie eigentlich gelesen hat. Weil sie erzählen uns alle etwas von Kinderarmut und von Eltern, die nicht wissen, wie sie die nächste Mahlzeit bezahlen sollen. So.
Also bei einigen Autoren und Autorinnen ist die Klassenscham nicht mehr da. Man schreibt über seine Klasse, aber der Klassenkampf ist immer noch nicht da in der Literatur, oder? Es ist trotzdem noch eine Art Nischenphänomen. Also es gibt natürlich, die Namen haben Sie schon genannt, aus Frankreich, Didier Eribon, Annie Ernaux, dann Édouard Louis natürlich, Christian Baron, Sie, Anna Meyer fällt mir noch ein, die Zeitautorin, aber mehr sind es dann auch doch nicht.
Ich glaube wirklich, da wird noch einiges kommen und das hat auch zu tun mit der sich verschärfenden Situation. Aber gut, es gibt in Deutschland eine interessante Trennung zwischen Straße und Kunst, also die genau diese Grenze reißen Eribon und Co. ja ein, die bei den Gelbwesten ganz, ganz vorne mit dabei sind. Und meine französische Freundin sagt immer, ja, ihr wollt sozusagen den schicken Teil davon in eurem Feuilleton, aber ihr wollt den Straßenkampf, den wollt ihr nicht. So. Und ich glaube, da ist etwas dran. Also da ist eine gewisse Widersprüchlichkeit ist vorhanden. Ne? Also das sind auch eben Aufsteigergeschichten sehr, sehr oft. Und eben nicht Betroffene. So.
Aber was kann denn Literatur überhaupt leisten, außer abzubilden, wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit blicken? Haben sich denn die Verhältnisse tatsächlich geändert, weil ein Hans Fallader, weil ein Emile Zola, weil ein Gerhard Hauptmann darüber geschrieben haben?
Ich glaube, Literatur hat die Gerechtigkeit zum Thema immer gehabt und sie kann uns Geschichten sehr eindrücklich vor Augen stellen und Schicksale. Und dann ist die Frage, was folgt daraus? Also 1:1 funktioniert das sicherlich nicht, aber ich glaube, sie kann Diskurse anstiften und sie kann Themen setzen und sie kann eben erzählen und zwar auf eine Art und Weise, die über das, über die Fakten und Zahlen und den Leitartikel oder so hinausgeht. Also es gibt ja Bücher, die vergisst man nicht mehr. So. Und ich glaube, dem Selbstverständnis nach sind ja auch viele AutorInnen, die sind beides, so viel, sie versuchen im Diskurs zu wirken und diskutieren mit PolitikerInnen und so und schreiben eben ihre Texte. Mehr können wir auch nicht, ne? Also es ist gleichermaßen bescheiden, finde ich. Die Literatur muss bescheiden sein, aber sie kann auch groß denken und kann diese Wörter vielleicht auch nochmal füllen. Also was meinen wir denn mit Gerechtigkeit? Also diese Debatte, die jetzt gerade losgetreten wurde, das ist ein sehr interessantes, mir sehr fremdes Verständnis von Gerechtigkeit. Das heißt nämlich, um seine eigenen Privilegien kämpfen zu wollen. Sehr interessant.
wenn man denn Privilegien hat.
Richtig.
Aber wie schwierig ist es denn, diese Wörter tatsächlich mit Leben zu füllen? Oder anders gefragt, wie schwierig ist es, für solche Geschichten eine Sprache zu finden?
Ich glaube, Sprache kann tatsächlich eine Menge. Sie kann nicht alles, aber allein, dass diese Wörter wieder da sind, also Armut, dass wir von Armut sprechen, und ich glaube, man sollte sehr genau sein mit seinen Worten. Also arm sein bedeutet nicht prekär sein, das sind unterschiedliche Dinge. Von dieser Scham zu erzählen, das ist wichtig. Ungerechtigkeiten zu benennen, das ist auch wichtig. Und es geht aber für viele Stimmen sehr, sehr deutlich auch darum, in welchen Raum hinein schreibe ich das? Wird das gehört? Kann das gehört werden? Oder ist das dann eine Art Poverty Porn, sagt man im Amerikanischen? Ne? Ist das sozusagen eine traurige, fürchterliche Geschichte, bei der ich dann meine weißen Tränen weine und dann klappe ich aber den Buchdeckel zu und nichts passiert? Also, ich glaube, darüber machen sich sehr viele Menschen, die schreiben, Gedanken. So, wie kann ich sozusagen über diesen Buchdeckel hinaus, wie kann ich Veränderungen bewirken? Und das ist kompliziert, das ist sehr, sehr kompliziert. Aber ich glaube, dem Thema eine Plattform geben, das können wir tatsächlich auch als AutorInnen, die vergleichsweise privilegiert sind und eine Stimme haben. Aber eigentlich bräuchte es ja einen großen Chor von Stimmen, die aus dieser Armut heraus erzählen und nicht mehr aufhören zu erzählen. So, und wie geht das? Das fragt mich zum Beispiel. Wie geht das? Ich weiß es nicht.
Die Autorin Daniela Dröscher. Die Wut der von der Gesellschaft Abgehängten. In Frankreich hat sie sich gerade heftig entladen. Und das Ausmaß der Unruhen hat auch in der Kulturszene Frankreichs für Diskussionen gesorgt. Und bei vielen stellt sich auch die Frage, ob etwa bestimmte Filme die Stimmung zusätzlich angeheizt haben könnten. Denn Jugendliche haben bei den jüngsten Krawallen Ausschnitte aus dem Netflix-Film Athena von 2022 gepostet. Und der entwirft ein Szenario, in dem Frankreich nach Aufständen im Bürgerkrieg versinkt. Christian Berndt hat dazu recherchiert.
Eine wilde Horde stürmt die Polizeiwache und erbeutet Waffen. Nachdem ein Jugendlicher aus den Banlieues angeblich von Polizisten ermordet worden war, gingen die Krawalle los. Jetzt fahren die Jungs jubelnd im geklauten Polizeiwagen zurück in die Banlieues. Es beginnt ein Aufruhr, an dessen Ende Frankreich im Bürgerkrieg versinkt. Eine Szene aus Athena, das Drama, das im letzten Jahr beim Filmfestival in Venedig Premiere hatte und jetzt bei Netflix zu sehen ist, entwirft ein düsteres Szenario, das die aktuellen Ereignisse quasi vorausnimmt.
You know, it's impressive in what it shows of violence, but it's reproducing fights.
Athena zeigt zwar beeindruckend die Gewalt, aber reproduziert sie zugleich und bietet keine neuen Perspektiven, so die Leiterin der Kinoabteilung des Centre Pompidou in Paris, Judith Rivaud-Dallon. Das sei das Problem in vielen französischen Filmen und medialen Darstellungen. Die Banlieues würden stereotyp als Gewaltherde stigmatisiert. Das sieht auch die Filmwissenschaftlerin Cécile Sorin an der Universität Paris Nummer 8 so.
We have a very sad story between media in general and banlieue.
Frankreich habe eine sehr traurige Geschichte, was das Verhältnis der Medien zu den Banlieues betrifft. Das mediale Bild sei überwiegend negativ und einseitig, und das gelte auch für den französischen Film. Um der Vielfalt der Banlieues gerecht zu werden, entwickelte die Regisseurin Alice Diop, die selbst Wurzeln im Senegal hat, vor einigen Jahren die Idee für eine Kinemathek des internationalen Banlieue-Films. In Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou entstand daraus die Cinémathèque Ideale des Banlieues du Monde.
It's kind of an endeavor to show the complexity and the vitality of these territories.
Damit wolle man, so Judith Rivaud-Dallon, die Komplexität der Banlieues zeigen und auch der langen Tradition von Filmen über das Leben in den Vorstädten gerecht werden. Über 250 Filme hat die Cinémathèque gesammelt. Jean Lazon von 1928 zum Beispiel beschäftigt sich mit dem prekären Leben in den Pariser Vorstädten. Ab den 60er Jahren drehten auch Regisseure aus dem Maghreb in den Einwanderervierteln, und in den 80er Jahren wurden Filme von arabischstämmigen Regisseuren zu Kinoerfolgen, etwa Tee im Harem des Archimedes. Autor und Regisseur Mehdi Sharef erzählt darin von der Perspektivlosigkeit Jugendlicher in den Banlieues. Ein Wendepunkt war 1995 der Film Hass über den Alltag Jugendlicher zwischen Gewalt, Drogenkriminalität und Polizeischikanen. Hass von Mathieu Kassovitz machte das Genre des Cinéma de Banlieue zum Begriff.
It's a model and a counter-model.
Der Film war Saint-Laurent, Modell und Gegenmodell zugleich. Denn Filmschaffende gingen nun daran, dem Kinobild der maskulinen, kriminell geprägten Welt, wie es Hass prägte, positive Erzählungen aus den Banlieues entgegenzusetzen. Etwa mit Filmen über Frauen, die sich im Alltag der Banlieues kraftvoll durchsetzen. Aber immer noch sind Filmschaffende mit Migrationshintergrund die Ausnahme, so Saurin.
French cinema remains very white and very bourgeois.
Das französische Kino sei immer noch sehr weiß und sehr bourgeois, aber arabisch- und afrikanischstämmige Filmschaffende würden in den letzten Jahren sichtbarer, so wie Ladj Ly, der auch das Drehbuch für Athéna schrieb und für sein Banlieue-Drama Les Misérables 2020 eine Oscar-Nominierung erhielt. Zur neuen Cinémathèque Ideale des Banlieues du Monde gehört neben dem Filmarchiv auch ein Ausbildungsprogramm für Film, Fotografie und bildende Kunst im Banlieue-Viertel Montfermeil. Montfermeil ist ein Viertel mit Betonklötzen aus den 70er Jahren, so der Filmemacher und künstlerische Berater des Programms Atelier Médicis, Clément Postec. Mit der Zeit hätte sich die Situation hier immer weiter zugespitzt. Die Ateliers Médicis unterstützen etablierte Künstler aus den Banlieues, bieten aber auch eine künstlerische Grundausbildung für Jugendliche an. Es wurde eine Schule für sehr junge Leute ab 15 Jahren eingerichtet, die gerne Film oder Kunst machen wollen, aber keinerlei Voraussetzungen mitbringen, so Postec. Die jüngsten Unruhen haben auch die Schule betroffen. Das Filmwochenende, an dem in Open-Air-Vorführungen die Filme von Schülern gezeigt werden sollten, musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Die Filmwissenschaftlerin Cécile Saurin ist selbst in den Banlieues aufgewachsen. Sie sagt, in den letzten 40 Jahren habe sich praktisch gar nichts geändert. Sie glaubt daher auch nicht daran, dass sich daran jetzt etwas ändere.
We don't have any improvement, so I'm very pessimistic.
Ein Bericht war das von Christian Berndt. Und hier fehlen noch die Kulturmeldungen heute von und mit Hanna Rau.
Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Sparzwänge bei der Berlinale. Demnach könnten 3 Sektionen gestrichen werden, die Nachwuchsreihe Perspektive Deutsches Kino, die Seriensparte und die Retrospektive. Grund dafür ist wohl, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth für die nächste Ausgabe des Festivals, anders als in diesem Jahr, kein zusätzliches Budget bereitstellen möchte. Laut dem Bericht befürchten Mitarbeitende der Berlinale, das Festival würde kaputt gespart. 5 Jahre lang hat sie gedauert, die Abschiedstournee von Elton John. Heute Abend endet sie mit einem Konzert in Stockholm, für das 45.000 Tickets verkauft wurden. Elton John selbst hat einmal gesagt, dass das Großartige am Rock'n'Roll sei, dass jemand wie er ein Star werden könne. Der Direktor der Mannheimer Popakademie, Udo Dahm, kennt dafür gleich mehrere Gründe.
So lange wie Elton ist, glaube ich, kaum jemand dabei, außer die Rolling Stones und Paul McCartney. Zum Zweiten, genialer Songschreiber. Wir haben in jedem Jahrzehnt von ihm nicht nur große Hits, sondern große Songs gehört. Und natürlich seine ganze outstanding Personality, inklusive aller Brillen und Kostümierungen, vor allen Dingen in den 70ern und frühen 80er Jahren.
So Udo Dahm bei Deutschlandfunk Kultur aus Anlass des Abschiedskonzerts. Mit Synchronstimmen ist es ein bisschen wie mit Literaturverfilmung. Wenn man das Original kennt, ist man schnell enttäuscht. Dabei tragen Synchronsprecher durchaus zum Erfolg von Filmen und Serien bei. Gestern wurde ihre Arbeit bei der Verleihung der Synchronpreise explizit gewürdigt. Den Ehrenpreis haben die deutschen Synchronstimmen von Meryl Streep und Anthony Hopkins erhalten, Dagmar Dempe und Joachim Kerzel. Künstliche Intelligenz ist effektiv, aber nicht kreativ. So lautet das landläufige Urteil über die Produktion von ChatGPT. Der Literaturwissenschaftler Hannes Bajor hat zumindest in Teilen eine andere Erfahrung gemacht. Er hat 4 zeitgenössische Romane in das Programm GPT-J eingespeist und daraus einen neuen Roman generieren lassen. Herausgekommen ist ein rätselhafter Text mit Figuren, die so dichterische Namen tragen wie Kieferling oder Teichenkopf. Heute hat Hannes Bajor im Tagesspiegel Bilanz gezogen.
Aus meinem Versuch habe ich gelernt, Schreiben mit KI mag kaum Literatur zu schaffen, die man wie einen Bestsellerroman liest. Eher ist sie ein Schwelgen im Absurden. Aber das ist vielleicht ihre Stärke. Im besten Fall ist sie bewusstseinserweiternd, zumindest für kurze Zeit, zumindest als Experiment.
Die Intelligenz und all ihre Facetten beschäftigen uns diesen Sommer auch bei Kultur heute. Gespräche dazu hören Sie in der Reihe Köpfchen – Spielarten der Intelligenz.
Vielen Dank, Hanna Rau. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema, da sind die geplanten Lieferungen von Streubomben an die Ukraine durch die US-Regierung und die internationalen Reaktionen darauf. Am Mikrofon von Kultur heute war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.